Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 3271. Sendung. Heute kommt ein Mann zu Wort, dessen fast 40-jähriges Leben sich bisher immer am oder auf dem Wasser abgespielt hat. Tom Krutzer ist heute selbstständiger Yachtbauer, war und ist Segler und er spielt Theater, natürlich auf einem Schiff. Wie das alles kam, das erzählt er in diesem Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Kerstin von Stürmer. In unregelmäßiger Folge stellen wir Ihnen in dieser Sendung Menschen vor, deren Leben sich um das Wasser, um die Elbe oder das Meer dreht. Heute ist das Tom Krutzer. Ich treffe den Hamburger auf einem Segelboot im Hamburger Yachthafen in Wedel. Dort hat er auch seine Firma, ein Yacht-Consulting-Büro. Die Firma heißt G-Con und macht was genau?
Die Firma beschäftigt sich mit der Bauaufsicht für die großen weißen Ladies, für Megayachten. Wir sind ja immer am Wasser unterwegs und kümmern uns darum, dass die etwas besser Betuchten auf dieser Welt ihre Spielzeuge dann auch immer zur Verfügung haben, wenn sie denn brauchen.
Und warum gerade dieser Standort? Die Großen sind ja nicht gerade hier.
Na, die Großen sind in Hamburg und meine Familie kommt aus Wedel. Ich habe zwar bis vor 10 Jahren hier nicht gewohnt, aber irgendwie hat es mich dann doch hierher getrieben. Und da ich auf dem Wasser groß geworden bin und irgendwie doch die große Weite haben wollte, ja, bin ich dann hier in Wedel gelandet.
Seit wann gibt es die Firma?
Die Firma gibt es seit dem Jahr 2000 und immer wieder in neuen Wandlungen, mal mit einem Partner, mal nicht. Und seit 3 Jahren bin ich jetzt ja in einer GmbH alleine unterwegs mit ein paar Angestellten und bringt viel Spaß.
Und was passiert da genau?
Das ist sehr komplexes Thema. Angefangen davon, dass die Schiffe neu angemalt werden müssen. Also wenn wir einen Gartenzaun neu anstreichen wollen, dann gehen wir hin, gehen im Baumarkt, kaufen uns eine große Tasse Farbe, optimalerweise noch ein bisschen Schleifpapier und Pinsel und malen das Ganze an. Das ist bei Megayachten nicht so einfach, denn erstmal sollen die in der Qualität keine Pinselstriche haben, sondern wie ein Klavierlack aussehen. Und zweitens ist es so, man kommt ja auch nicht einfach so ran. Das heißt, die Schiffe werden eingepackt, werden eingerüstet, dann wird geschliffen. Das Ganze muss vorher spezifiziert werden. Der Eigner zahlt ja auch gutes Geld dafür und man möchte natürlich auch die Qualität dann da haben. Damit beschäftigen wir uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns damit, die komplette Werftausschreibung zu machen. Also ein Eigner, der kümmert sich nicht selber um sein Schiff, sondern das nennt sich Owner's Representative. Das heißt, man vertritt oder spielt Eigner, hat ein gewisses Budget zur Verfügung. Damit macht man die Werftausschreibung, spricht vorher mit der Crew, mit dem Chief. Sag mal, wo sind deine Sorgen und Nöte? Was muss gemacht werden? Denn wenn der Eigner schon mal auf sein Schiff verzichtet, dann will man natürlich so gut wie alles auf einen Schlag erledigen. So, das machen wir dann, kümmern uns komplett um die Umsetzung dieser Arbeiten, bis hin zur Qualitätsüberwachung und der Abwicklung, Übergabe an den Eigner, der dann hoffentlich am Ende auch ein strahlendes Gesicht hat.
So eine Geschäftsidee hat sich ja entwickelt. Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich habe damals Industriekaufmann und Bootsbauer gelernt und hatte ehrlich gesagt immer so ein kleines Problem mit Autoritäten. Und was mich immer genervt hat, ist, wenn man 100%ig Leistung gebracht hat und manchmal noch diese gefühlten 105%, dann vergisst man auch mal was. Und diese 2-3% wurden einem aus Brötchen geschmiert und die anderen 97-98% wurden gefühlt nicht honoriert. Und das hat mich zur Weißglut gebracht. Und dann habe ich mich sofort nach meiner Lehre selbstständig gemacht. Mit dem ersten Projekt, das weiß ich wie heute noch, das war ein Folkeboot. Ich war so stolz. Das Schiff lag im Wasser, war gerade fertig. Hab's liegen lassen, danach kriegte ich einen Anruf von der Werft. Du, dein Schiff säuft ab. Und ich sagte, nee, Kinder, das gehört so. Denn ein Holzboot muss erstmal mit Wasser volllaufen. Ich kriegte dann auch damals 500 Mark, weiß ich noch wie heute, schmerzhaft eine Rechnung übers Boot leerpumpen, was völlig unnötig war. Und dann habe ich gesagt, sag mal, das kann nicht sein. Das muss man mal vernünftig machen. Und dementsprechend kam dann aus der kleinen Entwicklung, wurde es immer mehr. Ich habe dann relativ früh ein Yachtmakelunternehmen übernommen, noch dazu gekauft. Das war dummerweise genau am 11. September 2001. Ja, Sie können sich vorstellen, Das war nicht so nett. Damit habe ich mein erstes Geld sehr gut verbrannt. Also wir haben in einem Jahr 3 Schiffe verkauft, was die Kosten bei weitem nicht gedeckt hat. Nach einem Jahr habe ich den Laden dann leider schließen müssen, beziehungsweise freundlicherweise dem ehemaligen Eigentümer Anteile wieder zurückgegeben. Damit war das Kapitel auch durch und dann war erstmal für mich Pause. Dann bin ich losgegangen und damals gab es noch persönlich so ein paar private Problemchen. Ja, und dann bin ich zu Robinson gegangen und bin dann in den Entertainment-Bereich. Mal was ganz anderes.
Ich bin mit Tom Grotzer verabredet. Er kümmert sich um das Aufhübschen von Megayachten. Seine Firma G-Con hat ihren Sitz im Hamburger Yachthafen in Wedel. Dort haben wir uns getroffen. Tom Grotzer, warum denn nun Hamburger Yachthafen, der ja eigentlich in Schleswig-Holstein liegt?
Naja, wenn Sie mal gucken, in Hamburg war nie Platz für einen Yachthafen. Und deswegen ist man hier rausgegangen, hat sich dann hier den Zusammenschluss der Hamburger Segelvereine und dann Motorbootvereine und sich dann damals hier das Plätzchen ausgeguckt, hat das Ganze hier ausgebaut. Und so ist es ja auch noch bis heute. Also man darf hier nur einen Liegeplatz bekommen, wenn man in einem dieser angeschlossenen Vereine Mitglied ist, hat dann aber in Anführungszeichen einen relativ günstigen, tidenunabhängigen Liegeplatz hier. Naja, und da der gemeine Wedler an sich ja auch sich so ein bisschen als Hamburger fühlt, ist das ja doch nicht so weit weg.
Voll oder nicht voll ausgebucht? Wie ist Ihre Sicht?
Kann ich ganz ehrlich ganz, ganz schwer beurteilen. Hier sind ja in den letzten Jahren mehrere zusätzliche Liegeplätze entstanden. Wenn ich mir anschaue, dass dann auch teilweise keine Auslegeschwimmer dort sind, sondern Schiffe längsseits liegen, würde ich mal sagen, ist noch Kapazität vorhanden.
Wie ist der Service hier im Hafen?
Sehr gut, also die angesässigen Firmen rundherum, gut, wir verstehen uns auch alle gut, vielleicht bin ich auch etwas befangen, muss aber sagen, seitdem hier der Yachthafen Strom und Wasser an den Stängeln hat, man findet hier alles vom Yachtausrüster über den Segelmacher bis hin zum Bootsbau hier, lange Geschichte mit Wegner und der Jensenwerft, die Yachtlackierung ist hier, sie haben überall die Möglichkeit zu kranen, finden schnell Hilfe, also ich würde es als sehr, sehr gut bezeichnen.
Und wie sieht es mit dem Winterquartier aus?
Na ja, gut, der Hamburger Yachthafen hat hier mehrere Hallen, 4 Stück. Von daher optimale Lagerungsbedingungen für den Winter. Open Polder, also die Außenlagerflächen sind auch vorhanden, sehe ich als sehr ausreichend an. Und dann kommen eben noch, wie gesagt, die Werften, die natürlich auch noch ihre Winterplätze zur Verfügung stellen, die natürlich aber auch dann auf Winteraufträge hoffen.
Hier im Yachthafen liegen kleine und große Boote. Ihre Firma hat dann und wann mit den ganz großen Booten zu tun. Wie konjunkturabhängig ist denn Ihr Geschäft oder sind die Reichen immer reich und haben immer große Yachten, die gewartet werden müssen?
Also reiche Leute sind immer reich, ja. Wenn Sie sie selber fragen, glaube ich, ist das auch gefühlten Schwankungen unterlegen. Na, wir hatten konjunkturbedingt natürlich auch einen Einbruch in den letzten Jahren. Es kommt jetzt immer wieder etwas mehr, doch der Markt orientiert sich auch gerade jetzt um. Die Neubauten werden weniger, was auch die Werftenlandschaft hier bekommt. Früher waren die Bücher schon in 10 Jahren im Voraus mit Bauplätzen belegt. Das ist leider nicht mehr so der Fall. Darum fokussiert man sich jetzt auch immer mehr auf das Refit-Geschäft. Also die Schiffe, die Weltflotte ist ja groß, wieder instand zu setzen, zu modernisieren. Dort finden Verkäufe, Eignerwechsel statt, wo andere Wünsche berücksichtigt werden müssen. Nichtsdestotrotz ist es wirklich auch festzustellen, dass die Interessenslagen sich ändern. Also der klassische Yachti von damals, sagen wir mal so Ende der 90er Jahre, ich brüll groß, ich will Protz, den gibt es vielleicht immer noch, aber es wird immer mehr das Refugium zum Zurückziehen. Es ist ein Ort, an dem man arbeiten kann für eben diese Menschen, denn man darf nicht vergessen, Menschen in dieser Kategorie haben normalerweise keine Privatsphäre, die schaffen sie sich oder müssen sie sich dadurch schaffen, auch um gewissen Gefährdungslagen wie Entführung etc. zu entgehen. Deswegen ist es nicht immer alles Gold, was glänzt. Der junge Nachwuchs, der jetzt nachkommt, das heißt die Kinder dieser Oligarchen, dieser Scheichs, wer auch immer, ich weiß gar nicht, ob die noch das Interesse haben, in diesem Gigantenspiel mitzuspielen, sondern man besinnt sich, und es mag für ihre Ohren vielleicht etwas seltsam klingen, in kleinere Gefilde. Das heißt, man orientiert sich zwischen 50 und 70 Metern. Es ist handelbarer, man kann andere Häfen anlaufen, man ist nicht limitiert, man hat eine kleinere Crew. Ich denke, da geht die Tendenz hin. Und zum Schluss wird es wahrscheinlich auch der Chartermarkt, die zeitweilige Nutzung oder das Teilen mehrerer Eigner eines Schiffes, das wird sich in Zukunft meines Erachtens durchsetzen.
Tom Grutzer ist mein Gesprächspartner heute im Hamburger Hafenkonzert. Wir sprechen über sein Geschäft, das ist der Bau und die Wartung von Megayachten, die Projektplanung dafür. Und wenn man sich diese Megayachten vorstellt, die zum Beispiel bei Lürsen gebaut werden, dann weiß man, dass der Meter Schiff so um die 1 Million Euro kostet. Wer bitte kann sich das leisten? Sind es nur russische Oligarchen und arabische Scheichs?
Naja, die Eigner dieser Schiffe sind auf jeden Fall aus der oberen Schicht. Und wenn man sich das anschaut, sind natürlich in Russland einige Menschen zu Reichtum gekommen. Das gleiche gilt auch für die Emirate. Aber das schließt auch andere Menschen nicht aus. Sie merken, dass ich so ein bisschen distanziert auf diese Frage reagiere.
Denn da werden die Leute immer sehr diskret, wenn es um die Eigner dieser Schiffe geht.
Genau so ist es auch, denn natürlich wissen so manche Menschen, wem diese Schiffe gehört. Gerade aber auch im Bau eines Schiffes, in der Bauphase, sind das mit die bestgehütesten Geheimnisse und auch wir unterliegen da natürlich einer großen Schweigepflicht und sie glauben gar nicht, was für ein Papierkram man am Anfang unterschreiben muss, bevor man überhaupt in diese Projekte involviert wird.
Das heißt, wenn man über die goldenen Wasserhähne des Herrn XY aus Russland oder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten spricht, kann man den nächsten Auftrag wahrscheinlich vergessen.
Nicht nur den nächsten, dann wahrscheinlich auch alle. Aber wo Sie sagen goldene Wasserhähne, da kann ich Ihnen eine kleine Anekdote zu erzählen. Aus Diskretionsgründen nenne ich Ihnen nicht das Projekt, aber wir haben mehrere vergoldete Wasserhähne in einem Projekt zum Vergolden geschickt ins Ausland. Und die kamen immer nicht zurück. Und das Schiff musste los und wir haben uns gewundert, bis wir dann irgendwann mal beim Hamburger Zoll nachgefragt haben, wo denn diese Wasserhähne sind. Und da hat uns dann der Zoll am Flughafen mitgeteilt, dass man es gewogen hätte und man nicht glauben könnte, dass es so viele vergoldete Wasserhähne geben würde. Nein, man vermutet sogar eher, dass sie komplett aus Gold wären und wir würden damit einen Goldschmuggel durchführen. Das verneinten wir dann daraufhin. Das heißt, wir kriegten von unseren, ich weiß nicht, wie viel es waren, 150 Wasserhähnen, 149 zurück, weil der 150. war im Labor, wurde gerade durchgebohrt und wurde gewogen und untersucht. Und man teilte uns dann mit, dass wir ja recht hatten. Und dann konnten wir sie doch wieder einbauen.
Ich habe mir gedacht, so goldene Wasserhähne ist so das Synonym für die ganz Reichen und sowas gibt es nicht in Wirklichkeit. Sowas gibt's und tatsächlich noch mehr an solchen Absurditäten, oder?
Es gibt eine ganze Menge an Absurditäten an Bord. Ich muss immer aufpassen, was ich sage und wie ich sage, aber da wir es nicht in Zusammenhang bringen, die Anekdoten sind halt großartig. Es gab auch mal einen Kapitän, der mit mir sprach und sagte, sie kamen Besuch an Bord von mehreren königlichen Herrschaften. Und der Eigner stand dann neben dem Kapitän und war sehr entsetzt oder besorgt, wo denn der König bleibt. Und man entsendete den ersten Offizier dieses Schiffes zum Helikopterlandeplatz. Der Kapitän fragte über Funkgerät danach bei seinem ersten Offizier, das war ein Ire, is the king still arrived? Die Antwort ging leider über Lautsprecher, I don't know what this fucking king looks like. Sie können sich vorstellen, dass der Eigner dementsprechend nicht so amüsiert war. Daraufhin meinte dann der Kapitän, take the one with the crown. Auch dies führte zu keinem großen Arrangement und man einigte sich dann darauf, den, der als erstes lief, zu nehmen.
Im Hafenkonzert heute geht es um einen Mann, der sich hauptberuflich dem Yachtbau verschrieben hat. Tom Grutzer, seine Firma G-Con, macht Projektbetreuung beim Bau von Yachten. Und wenn man Yachten baut für Menschen, die alles haben und sich alles leisten können, wie steht es da eigentlich mit Sonderwünschen? Beziehungsweise wie geht der Yachtbauer mit den zum Teil abgedrehten Wünschen mancher Eigner um?
Man nimmt es gelassen. Also im Endeffekt nehme ich es auch als Herausforderung. Es gibt eine Sache, die wir mal nicht gemacht haben. Da hatte der Eigner den Wunsch, auf einer 100 Meter plus Yacht das komplette Treppenhaus in der Mitte mit einem Aquarium, einem runden Aquarium mit einem Durchmesser von 6 Meter über knapp 28 Meter Höhe zu halten. Das Ganze bitte nahtlos und gefüllt und mit Haien, die da drin schwimmen. Die Haie waren gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man so eine hohe Wassersäule hat, sie haben auch Bewegung im Schiff, Torsion. Alleine das Glas, wenn das Ganze reißt, haben sie, sagen wir, so eine kleine Badewanne. Das letzte Veto kam dann vor dem vorgesehenen Chief Engineer, der meinte, Jungs, dann möchte ich aber gerne Taucherflaschen bei mir im Maschinenraum haben, weil wenn das Ding reißt, dann ist das Schiff komplett, dann haben wir Dead Ship und wir müssen unten raustauchen. Und da haben wir dann auch gesagt, nein. Hinzu kam das Problem mit den offenen Oberflächen, freien Oberflächen, dass das Schiff auch dann in gewissen Positionen sich aufschaukelt.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und wir sitzen im Hamburger Yachthafen in Wedel vor den Toren Hamburgs. Mein Gesprächspartner ist Tom Grutzer, ein Mann, der sowohl beruflich als auch in seiner Freizeit am liebsten am oder auf dem Wasser ist. Tom, sind Sie eigentlich Hamburger?
Geborener Hamburger Jung, im Rissener Krankenhaus und wenn Sie meinen Opa fragen, sogar auf die Welt gebracht, 1977 von einem der drei Heiligen Könige. Ich bin am 21. Dezember geboren und mein Opa, mittlerweile 94 Jahre alt, erzählt es immer noch. Ich muss es mir aus jedem Geburtstag anhören. Meine Mama lag im Krankenhaus, er ist hingetigert mit seiner DKW damals im Schneetreiben und er meint, und auf einmal kam da ein farbiger Arzt, was 1977 doch relativ ungewöhnlich für Deutschland war. Und seitdem heißt das, ich bin von einem der drei Heiligen Könige praktisch zur Welt gebracht worden, sagt mein Opa.
Wie war denn die Beziehung zur Elbe, zum Wasser in der Schulzeit? Gab es da irgendwelche Aktivitäten, Segeln, Rudern?
Die Schulzeit ist gut. Also ich bin bei meiner Mama schon im Bauch gesegelt. Ganze Ostsee bereist, Schweden, Norwegen, wo wir denn überall waren. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich kenne nur noch Fotos. Und ja, die Kindheit selber. Mein Vater war mal Kurdirektor auf Helgoland von 87 an, glaube ich, oder 86 bis 90. Also habe ich einen großen Teil meiner Kindheit auf Helgoland verbracht. Und da war natürlich Segeln, Wassersport die ganze Zeit an der Tagesordnung. Wobei meine Eltern mir da fast das Segeln abgewöhnt hätten, weil die haben sich damals vom Bodensee eine Rennziege gekauft, die bei drei Windstärken schon die Seriening durchs Wasser zog. Und ich als kleiner Butcher, Mama, Papa wollen mich umbringen. Hat sich zum Glück dann auch relativ schnell wieder relativiert, das Ganze. Und dann kam es von Helgoland zurück. Und ab da, ich denke mal, jeder seglerische Lebenslauf. Also normale Regatten gesegelt, dann ging es irgendwann los mit Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und was denn da alles dazugehört, was man sich so einbildet. Den Pott hatten wir nie in der Hand, wir sind mal Zweiter geworden, was auch sehr super war. Und ich musste schnell feststellen, dass Segeln ja auch aus zwei Sportarten besteht. Also einmal der auf dem Wasser und abends der an der Theke. Und sagen wir so, in der Jugendzeit und auch frühen Erwachsenenzeit habe ich beides dann zur Perfektion getrieben.
Wenn man aus Helgoland kommt, dann ist man geprägt von Wind, Wetter und Meer. Und wenn man als Kind für einige Jahre dorthin zieht, weil der Vater einen Job als Kurdirektor auf Helgoland antritt, dann ist das zunächst wohl eine völlig andere Welt. Tom Grutzer, Sie waren 3 Jahre auf Helgoland als Teenager. Was erinnern Sie, wenn Sie an diese Jahre denken?
Na, eine ganze Menge. Am schönsten ist die Insel. Also einführend muss ich sagen, es ist immer noch mein Zuhause, obwohl ich da die kürzeste Zeit meines Lebens gebracht habe. Aber wenn ich ankomme, meine Füße auf dem Felsen sind, dann bin ich zu Hause. Und was erinnere ich? Du, als Kind bist du unterwegs gewesen. Problem ist nur, die Insel ist klein, hast Klingelstreiche gemacht, bist nach Hause gekommen, hast schon einen Jack voll gekriegt, weil die Eltern schon Bescheid wussten. Dann angeln als Kind auf der Imole, auf der Düne. Wir haben Angel reingeschmissen und auf einmal zogen da Schwärme durch. Und wir hatten Dorsche, dann hatten wir Makrelen und haben dann immer für, 50 Pfennig gab es für eine Makrele und 1 Euro gab es für einen Dorsch. Und dann haben wir uns da immer unser Taschengeld zusammengeangelt, kriegten aber von der Dünenfähre immer einen auf den Deckel, wenn wir mit den, wir haben uns dann immer Kartoffelsäcke vom Flughafen geklaut, vom Restaurant und haben da die Fische reingepackt, aber da lief das Blut dann immer raus und dann waren die von der Dünenfähre wieder sauer. Dann die Schule, Grund-, Haupt- und Realschule Helgoland, spricht ja schon für sich, da waren halt alle zusammen. Und es ist ein, schon ein eigener Schlag, aber es ist echt schön auf der Insel. Und im Winter, wenn die Touristen weg sind, wenn die Insel im Sturm abgeschlossen ist von allem anderen und die riesengroßen Wellen da ins Wellensturzbecken reinprattelt, die einen sagen, um Gottes Willen, ich habe Angst. Nee, für mich ist es dann, ich bin zu Hause, ich bin da, wo es wohlfühlt, die ganze Luft ist salzig. Und wenn man dann noch den Finger des Leuchtturms, der über Helgoland kreist, nachts, man denkt, man hört ihn so, dass er immer langzieht, das ist wie Alcatraz, es ist einfach nur schön.
Wie oft sind Sie heute noch auf Helgoland?
In letzter Zeit viel zu wenig. Ich habe es dieses Jahr noch gar nicht geschafft, letztes Jahr ein Jahr. Es gab eine Zeit, da war es sehr regelmäßig. Da haben wir auf Helgoland vom Blankeneser Segelclub aus den Stadtübiger Opti-Cup veranstaltet. Eine Regatta, die irgendwann mal aus einer Schnapsidee entstanden wurde und mittlerweile eine eigene Größe auf der Insel geworden ist. Das waren eigentlich so meine, die Dinger, wo es immer wieder nach Hause ging.
Tom Grutzer, wir haben gerade über das professionelle Segeln gesprochen. Sie haben erzählt, Sie haben das tatsächlich richtig als Sport gemacht, vom Freizeitschippern hin zu Welt- und Europameisterschaften. Das ist ja doch ein Schritt, den man bewusst gehen muss. Stichwort Training, Einsatz von Zeit und Geld. Wie war das bei Ihnen mit Ihrer Entscheidung?
Ganz genau kann ich das gar nicht bezeichnen. Man rutscht da irgendwie so rein. Denn am Anfang war es nur Segeln mit den Eltern und generationsübergreifend. Opa hat auch gesegelt und man kennt sich untereinander. Und sagst du, ich segel mal eine Regatta, willst du nicht mal mit? Ja, wieso nicht? Und dann bin ich das erste Mal dann, ich glaube, mit 16 auf ein Dickschiff gegangen. Also Dickschiff war 32 Fuß, aber für mich war das schon riesig. Und dann lernt man wieder jemand anders kennen, der sagt, Mensch, kommst du mal mit? So, und so entwickelt sich das immer weiter. Und nachher ist die Kieler Woche eine feste Größe, dann ist auf einmal Travemünder Woche noch und auf einmal ist der ganze Sommer verplant, weil du bist irgendwie nur von A nach B fahren. Dann kommt der Gardasee dazu, weil auf einmal sind da europäische Meisterschaften. Und dann ist man da drin. Ich habe aber leider so ein bisschen das Gefühl, dass es weniger geworden ist, beziehungsweise jetzt wird es wieder ein bisschen. Wir hatten ein riesiges Problem im Nachwuchs im Segelsport in Deutschland, weil die Vereine dementsprechend die Jugendarbeit einfach nicht vorangetrieben haben. Das hat man vor 5, 6 Jahren erkannt, steuert jetzt auch massiv dagegen, aber man merkt doch diese Lücke, also auch gerade in dem privaten Bereich, wenn wir gerade mal hier in Hamburger Yachthafen gucken, früher war jede Saison, waren hier über alle Flaggen gehisst, da waren Schiffstaufen, da kamen neue Schiffe, es gab keine Grenzen, neuer, größer, schneller. Heute wird die Flotte im Durchschnitt immer älter, es kommen zwar immer noch neue Investitionen, aber es hat sich verändert. Hinzu kommt noch, wir hatten an der Elbe natürlich die Kuttersegler-Kultur. Ich bin noch Kutter gesegelt. Es gibt aber viele, die nicht mehr Kutter gesegelt sind, beziehungsweise sind viele Kutter aufgegeben worden. Was wohl auch daran liegt, der Komfort. Wir haben 6 Wochen da gelegen. Ich sag mal, das Bunksbrett war ganz vorne. Wir waren die Jungs, die haben uns mal drum gestritten. Dann war man mit 14, 16 Jugendlichen unterwegs. Ja, wenn man heute mal fragt, wo kann ich denn mein iPad laden? Ja, oder hier gibt's ja gar kein Klo. Nee, die stinken alle, nee, der schnarcht. Man hat nur ein Zelt oben drüber. Aber gerade das macht die Welt halt aus. Und das macht es toll.
Liegt es daran, dass wir Alten so denken? Es ist ein bisschen despektierlich. Jahrgang 77 ist nicht alt. Aber ticken die Jungen anders?
Ich glaube, das ist einfach nur die Veränderung der Zeit. Also anders ticken möchte ich das gar nicht nennen. Mittlerweile ist so diese Besinnung wieder zurück und man stellt es auch immer wieder fest. Und das mit dem Alt, ja, auch mit Jahrgang 77 fühlt man sich manchmal alt. Ich habe gerade neulich so eine leider Anekdote bekommen. Sprechen wir gleich wahrscheinlich noch drüber. Ich spiele auch Theater und wir haben ein neues Winterstück. Wir nehmen eine junge Dame, die ist gerade 17, wird jetzt 18, hat gerade ihr Abitur gemacht, mit in unser Erwachsenen-Ensemble auf und haben dann gesagt, ja, gut, spielst du eben mit. Das Stück wird Boeing Boeing heißen, geht um einen Innenarchitekten, der mit 3 Stewardessen gleichzeitig eine Affäre hat, was auch ganz gut funktioniert, bis der Flugplan sich drastisch ändert. Aber diese 3 Stewardessen müssen eben mit dem Innenarchitekten auf der Bühne einmal knutschen. Gibt ja nur verschiedene Techniken. Und da sagt diese junge Dern doch glatt zu mir, sag mal, Tom, da müssen wir ja knutschen. Sag ich, ja, du, wir können doch auch Lippen weg oder was auch immer. Sagt sie, ja, ich habe tendenziell kein Problem, mit dir zu knutschen. Nur ein bisschen pädophil ist das schon, oder? Du könntest ja mein Vater sein. Und meine Frau kniff mir nur in die Seite und zwinkerte mir zu und meinte, naja, die Zeiten des jugendlichen Liebhabers sind damit wohl vorbei. Ganz ehrlich, seitdem fühle ich mich doch ein bisschen älter.
Theater ist ein gutes Stichwort. Auch das ist maritim und darüber sprechen wir gleich. Tom Grutzer, der Mann, der alltags Yachten baut, Yachten restauriert, aufhübscht, der bleibt auch in seiner Freizeit auf dem Wasser. Das Stichwort ist schon gefallen. Theaterschiff Batavia hier in Wedel. Was ist das Theaterschiff Batavia?
Ja, das Theaterschiff Batavia ist eine Institution hier in Wedel. Also liegt seit 35, 40 Jahren liegt das hier im alten Binnenhafen. Mittlerweile kann das auch nicht mehr wegfahren, weil da hat man immer was in Sperrberg vorgepackt. Da passt das auch nie wieder durch an der Au. Aber Kulturkneipe, Theater und gerade im Sommer Open-Air-Theater für Kinder. Pippi Langstrumpf in diesem Jahr zum 35. Mal. Das Stück ist das gleiche, nur die Pippi nicht. Die wird dann doch immer von Kinderschauspielern dann mal nachbesetzt.
Und wie kommt der Bootsbauer und Yacht-Consultant Tom Grutzer auf das Theaterschiff? Muss das unbedingt ein Schiff sein, wenn man was Kulturelles macht? Weil muss maritim?
Da kann man nur sagen, ups, war so nicht geplant, ist einfach passiert. Und meine Tochter hat da mal als Pippi Langstrumpf angefangen und seitdem ich bei Robinson weg war, hat mir auch irgendwie so ein bisschen die Bühne gefehlt. Dann vor 3 Jahren bin ich da mit reingerutscht, anfänglich als verrückter, durchgeknallter Polizist, war Pippi Langstrumpf, mittlerweile auch als der Kapitän Langstrumpf, dann schließt sich der Kreis auch wieder und im Winter, wie gesagt, auch Erwachsenentheater, ist ein schöner Ausgleich und gerade im Sommer, am Sonntag ist es dann immer, jeden Sonntag starten wir um 16 Uhr, wenn man dann bis zu 140 Kinder da sitzen hat. Es gibt kein ehrlicheres Publikum und es ist so niedlich. Und außerdem Hannes Grabau und Angelika, seine Frau, die betreiben das auch mit so viel Leidenschaft. Es ist einfach nur, wirklich einfach nur schön, weil es gibt so viel zurück.
Hilft die Schauspielerei bei geschäftlichen Verhandlungen?
Piep, was soll ich denn da jetzt drauf antworten? durchaus manchmal.
Wie sieht das mit den Proben aus, wenn es neue Stücke gibt, die auf dem Programm stehen? Kriegt man das so unter einen Hut? Ist das sehr arbeitsintensiv?
Es ist sehr arbeitsintensiv, jedoch irgendwie kriegt man das immer hin, wenn man es möchte. Ich kann auf Hotelzimmern oder zu Hause mein Textscript mitnehmen und das ist auch abschalten, denn es hilft mir auch so im Alltag, denn auch wenn man älter wird, man wird ja ein bisschen tüdeliger und vergesslicher. Und durch das Textlernen beugt man dem Ganzen so ein bisschen vor, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite geht man das dann auch immer wieder durch. Und ganz ehrlich, wenn man eine Stunde lang Text lernt, kann man auch echt gut einschlafen danach.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit dem Hamburger Yachtbauer, Segler und Schauspieler Tom Grutzer. In der kommenden Woche im Hafenkonzert geht es um dieses Thema, Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Am 14. September vor 200 Jahren wurde der Schriftsteller Theodor Storm in Husum geboren. Ein Autor, der wie kein anderer die norddeutsche Seele erreicht, sagt auch Sänger Stefan Gwildes. Er hat Anfang des Jahres den Schimmelreiter als Hörbuch aufgenommen. Die Novelle um den Deichgrafen Hauke Heyen hat Gwildes, wie die meisten von uns, in der Schule kennengelernt.
Das Faszinierende an der ganzen Geschichte fand ich damals schon als 16-, 17-Jähriger, den Charakter von Hauke Heyen, dem Deichgrafen. Also wie der mit sich und seiner Intuition umgeht, wie er die Umwelt betrachtet, wie er als Visionär, wie er als Liebender daherkommt und auch leider scheitern muss, irgendwie, das fand ich unheimlich faszinierend.
Ausschnitte aus dem Hörbuch Gwildes liest Storm, der Schimmelreiter, gibt es bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Dazu die Lebensgeschichte des großen norddeutschen Schriftstellers und mehr über die Feiern zum runden Geburtstag Storms in Husum. Der Dichter der Westküste, 200 Jahre Theodor Storm. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Und das war's für heute. Ihnen eine gute Woche. Ich bin Kerstin von Stürmer. Tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.